Und ich habe überlegt, wie ich in das Thema hineinführen kann. Doch unser heutiger Bibeltext ist so spannend, ja so dramatisch, dass ich denke, keine mögliche Einleitung wäre wirklich eine Hilfe, um in das Thema und in die Bedeutung zu leiten, sondern kann gar nicht so faszinierend sein wie der Bibeltext selbst, den wir lesen. Das, was wir heute lesen, ist einfach filmreif. Nicht nur das, was sich hier abspielt, sondern auch, wie detailliert es beschrieben wird. Darum schlagt mit mir auf 1. Mose Kapitel 27 und wir lesen die ersten 29 Verse. 1. Mose Kapitel 27 ab Vers 1. Und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte, da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn. Und er sagte zu ihm, hier bin ich. Und er sagte, siehe doch, ich bin alt geworden und ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun, nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete, und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auftrage. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn, höre nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Und er ging und holte und brachte sie seiner Mutter, und seine Mutter bereitete einen Leckerbissen, wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres älteren Sohnes Esau, die bei ihr im Hause waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses. Und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hände ihres Sohnes Jakob. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte, mein Vater. Und er sagte, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Richte dich doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Isaak aber sagte zu seinem Sohn, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Er sagte, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Da sagte Isaak zu Jakob, tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran, und er betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren, wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn. Und er sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ich bin's. Da sagte er, reiche es mir her, ich will von dem Wildbret meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. Und er reichte es ihm, so dass er aß, und brachte er ihm Wein und er trank. Dann sagte sein Vater Isaak zu ihm, tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn, und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und mochst die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht, die dich segnen, seien gesegnet. Soweit der Bibeltext. Geklauter Segen? Wer versucht hier eigentlich, wem den Segen zu klauen? Es gibt hier nicht nur einen, sondern zwei Versuche, den Segen Gottes zu klauen. Und beide versuchen, den Segen zu klauen. Es sind auch Versuchungen für uns. Ja, wir sind viel zu leicht geneigt. Natürlich nicht in derselben Weise, aber doch in einer ähnlichen Haltung, den Segen Gottes für uns zu stehlen, in einer Art und Weise, die sich nicht gebührt. Das erste ist Gottes Segen nach meinem Geschmack. Isaak war zu der Zeit etwa 137 Jahre alt. Obwohl seine Augen schon schwach geworden sind und er sich offensichtlich dem Tode nahe fühlte, lebte er doch noch über 40 Jahre. Doch an dieser Stelle fühlt er sich verpflichtet, den Segen an seinen Sohn weiterzugeben. Also heißt es am Ende von Vers 1, da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn. Doch Isaak handelt hier ungehorsam. Ist es euch aufgefallen? In 1. Mose 25, Vers 23, da sagt Gott zu Rebekka noch vor der Geburt von Esau und Jakob, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Nun, das ist schon etwas geheimnisvoll, aber es ist deutlich genug, dass Gott das gewöhnliche Verhältnis des Älteren und des Jüngeren in diesem Fall umkehrt. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist keine Warnung, sondern eine göttliche Bestimmung. Wenn sich Isaak hier unsicher gewesen wäre, oh, wen soll ich jetzt überhaupt segnen, den Älteren oder den Jüngeren, dann hätte er natürlich um Gottes Hilfe, um Gottes Rat weiter bitten können. Doch Isaak, er ruft bewusst seinen älteren Sohn, hier wird es nochmal betont, seinen älteren Sohn Esau. Isaak plant, den geoffenbarten Willen Gottes zu übergehen, indem er den Segen an Esau übermittelt. An den Älteren und nicht an Jakob, den Jüngeren. Esau soll sein Erbe und Haupt und Träger des Abraham-Bundes sein. Esau soll die Verheißung der Gnade weiterbringen. Esau, sein älterer Sohn, soll die Mittel erhalten und auch den erforderlichen Segen Gottes, um die Botschaft und die Hoffnung der Rettung durch die nächste Generation zu führen. Isaak handelt hier ungehorsam, nämlich entgegen dem Willen Gottes, entgegen dem, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Nun, bei Esau wissen wir nicht, ob er von dieser Prophezeiung wusste. Vielleicht hat Rebekka das auch den beiden schon mal erzählt. Doch er macht sich auf jeden Fall auch schuldig. Er hatte sein Erstgeburtsrecht zuvor für eine Linsensuppe an Jakob verkauft. Damals bedeutete ihm dieser Segen überhaupt nichts. Er sagt, ich muss ja sowieso sterben, was bringt mir das jetzt noch? Und er hat vor Gott geschworen, sein Recht des Erstgeborenen an Jakob abzutreten. Aber hier, als Isaak zu ihm kommt und sagt, ich könnte bald sterben, ich will dich vorher noch segnen, kommt er nicht auf die Idee zu sagen, ach, ich habe da einen Handel, bin da einen Handel eingegangen, ich habe einen Schwur gemacht vor Gott, du solltest meinen Bruder segnen. Nein. Als Isaak ihn ruft und die Segnung plant, da erwähnt er überhaupt nichts von seinem Handel, von seinem Schwur mit Jakob. Er glaubt, er kann nun den Segen des Erstgeborenen dennoch erhalten. So ein Segen kann ja vielleicht doch nicht schaden. Und wir sehen hier, wie Isaak und Esau gemeinsam planen, den Segen zu stehlen, der Esau nach Gottes Wort und seinem persönlichen Schwur gar nicht zustand. Wie konnte es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass Isaak und Esau hier versuchen, diesen Segen dennoch irgendwie an Esau zu bringen, zu erzwingen? Nun, von Esau wissen wir, dass er ein gottloser Mann war. Er hatte überhaupt keinen Sinn für das Geistliche. Es bedeutete ihm nichts. Mose sagt, so sehr verachtete er das Erstgeburtsrecht. Nun, in diesem Moment sah er den Segen vielleicht als eine Art Chance an, mehr Land und Mittel zu erhalten, vielleicht einen gewissen Erfolg, den Segen als eine Art Glücksbringer, für ein gelingendes Leben. Doch warum will Isaak den Segen gegen das Wort Gottes an Esau geben? Isaak war doch in seinem Leben oft sehr vorbildlich und geistlich ausgerichtet. Nun, tatsächlich beschreibt unser Text sehr eindrücklich, wie die sinnlichen Aspekte die geistlichen Prinzipien bei Isaak überschatten. Im Alter von Isaak scheinen seine großen Tugenden, all das Vorbildhafte, immer mehr abzunehmen. Aber dafür werden seine schlechten Eigenschaften immer stärker, immer dominanter. Er sagt, bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Isaak fällt zurück in eine ungeistliche, weltliche Gesinnung. Das gewöhnliche Prinzip war natürlich, dass der Erstgeborene auch der Haupterbe war. So lief es bei den meisten Familien in der Zeit. Isaak passte es vielleicht nicht, den normalen Lauf zu durchbrechen, es anders zu tun als die Nachbarn, als die übrige Welt. Doch warum hat Gott es wohl gesagt, der Ältere soll den Jüngeren dienen, und hat dann Esau vor Jakob aus dem Mutterleib kommen lassen? Gott hat sich dabei was gedacht. Außerdem betont Isaak überaus stark den Leckerbissen, den er liebt. Esau soll ihm Wildfleisch nach seinem Lieblingsrezept zubereiten. Und in diesem Kapitel wird es immer wieder wiederholt. Leckerbissen. Leckerbissen. Es wird nicht einfach ein Fleischgericht oder ein Braten oder ein Wildbret genannt, sondern Leckerbissen. Eine Delikatesse. Das ist eben dieses eine Fünf-Sterne-Menü, was sich Isaak wünscht. Es geht darum, dass es Isaak besonders gut schmecken muss. Es ist eben der besondere Gaumenschmaus, der Isaak hier ganz wichtig ist. Doch es gehört überhaupt nicht zu einem Segen dazu. Wir finden das nicht an den anderen Stellen, dass irgendwie so ein besonders köstliches Essen notwendig ist, damit Segen ausgegeben werden kann. Bei Melchisedek in 1. Mose 14, da brachte er sogar selbst Brot und Wein mit, um dann Abraham zu segnen. Aber nicht umgekehrt, dass hier jemand ein besonders köstliches Essen zubereiten muss, damit er im Austausch dafür Segen erhalten kann. Ein Leckerbissen ist auch später nie erforderlich, damit der Segen Gottes empfangen werden kann. Aber Isaak macht es hier zu einer notwendigen Bedingung. Warum? Er glaubt, seine Gefühle, seine Emotionen müssen angeregt werden, damit er in Freude und Liebe segnen kann. Damit er in der Lage ist, diesen Segen weiterzugeben. Müssen seine Gefühle angeregt werden? Muss er zufrieden sein? Muss er in dieser besonders schönen Situation sein, satt von gutem Essen? Wir haben bereits erfahren, er liebte Esau mehr als Jakob. Warum? Vor allem wegen dem Wildfleisch, das Esau so geschickt jagte. Das war nach seinem Mund, hatten wir erfahren in Kapitel 25. Um also seinem Sohn Esau emotional besonders zugetan zu sein, muss dieser ihm seine Leibspeise zubereiten. Oh, dann wird er Esau besonders lieben und sieht sich dann in der Lage, ihn zu segnen. Nun, interessanterweise ist in dieser Vorbereitung für den Segen zwischen Isaak und Esau von einem gar keine Rede. Von Gott. Sie planen den Segen und sprechen schon darüber, was sein wird, wenn Isaak stirbt und was alles erforderlich ist, damit Esau den Segen empfangen kann, aber von Gott ist überhaupt nicht die Rede. Isaak sagt sogar nur, damit meine Seele dich segnet. Meine Seele ist eigentlich das Gleiche wie ich, also es ist ein Synonym, bedeutet das Gleiche, steht für die ganze Person. Doch an dieser Stelle merken wir, Isaak achtet nur auf sinnliche Dinge, nicht auf das Geistliche. Er handelt so, als wäre der Segen tatsächlich nur ein freundlicher, liebevoller Wunsch des Vaters. Als ginge es nur um die Zufriedenheit seiner Seele, um die Freude an seinem Sohn, die er dann mit schönen Komplimenten und guten Wünschen bestätigen kann. Dabei ist Gott allein die Quelle allen Segens. Es gibt keinen Segen in dieser Welt oder überhaupt irgendwo im Universum ohne Gott. Ohne dass Gott die Ursache und Quelle und Kraft dafür ist. Isaak ist nun dazu berufen, den Segen Gottes weiterzugeben. Er hat diese besonders hohe Stellung, den Segen Abrahams, die Verheißung des Gnadenbundes, weiterzutragen. Aber nicht nach eigenem Ermessen, nicht nach seinem eigenen Geschmack, sondern in Gottesfurcht und als Diener des Herrn, im Auftrag für Gott. Er ist beauftragt, als Haupt des Bundes den Segen Gottes weiterzugeben. Aber er denkt nur an seinen Bauch, an seine Seele, an seinen Geschmack. Der Segen ist kein rührseliger Wunsch, keine schnulzige Fantasie, auch nichts, was Isaak nach seinem eigenen Willen kontrollieren kann. Nicht er ist der Segensgeber, sondern Gott. Gottes Segen nach meinem Geschmack. Es ist ein Versuch, den Segen Gottes zu klauen. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass wir Segen Gottes für unseren Eigenwillen klauen wollen. Wir wollen Segen Gottes, ja, aber so, wie es uns gefällt, wie es nach unserem Geschmack ist. Kann es sein, dass du diesen Segen nicht für das wünschst, was Gott wichtig ist und was er dir in seinem Wort aufträgt, sondern für das, was dir und deinen Lüsten, deiner Zufriedenheit gefällt. Jakobus, er schreibt in seinem Brief, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wir wollen Segen von Gott, wir beten darum, aber wir wollen es einfach nur für unseren eigenen Willen, für unsere eigenen Lüste. Nein, wir können den Segen Gottes nicht manipulieren. Nicht für uns beanspruchen, um ihn für unsere eigenen Ziele zu missbrauchen und dabei Gottes Wort zu übergehen. Segen ist kein Zauberspruch, keine magische Kraft, sondern Segen bedeutet, dass Gott uns nahe kommt. Es gibt keinen Segen ohne die Nähe Gottes. Gott, der uns nahe kommt und Gott, der uns zurüstet und Gott, der uns verändert und Gott, der uns bewahrt, um an seinem Heilshandeln teilzuhaben. Segen ist nie nur materiell, sondern immer verbunden mit der Gegenwart Gottes, mit einem Zeugnis von ihm, immer verbunden mit seinem Wort. Und wer das nicht sieht, der versucht, den Segen nur für seinen eigenen Willen, für seine persönlichen Freuden zu klauen, wie Isaak und Esau. Liebe Geschwister, Segen gibt es nur in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Wir müssen Leute der Schrift sein, wir müssen nach dem Wort Gottes leben und darauf vertrauen, dass das, Segen bringt. Isaak und Esau, sie dachten, sie könnten die Lehre des Wortes Gottes durch Emotionen und Gesten füllen. Ja, wir tun nicht das, was Gott gesagt hat, aber solange wir irgendwie schöne religiöse Formen finden können und unsere Seele anfüllen können mit guten Gedanken und Gefühlen, dann werden wir den Segen trotzdem irgendwie abschöpfen können. Aber darauf liegt kein Segen. Durch Leckerbissen und große Gefühle können wir nicht den Segen Gottes klauen. Das trifft auf unser persönliches Glaubensleben zu. Wie wird das Wort Gottes auseinandergenommen in unseren Tagen? Für unglaubwürdig, für veraltet erklärt. Viele nennen sich Christen, doch sie leben nicht nach dem geoffenbarten Willen Gottes. Sie wissen vielleicht sogar, was die Bibel sagt, aber sie sagen, nee, das interessiert mich nicht. So will ich nicht leben. Das ist mir zu streng. Das ist nicht nach meinem Geschmack. Und trotzdem glauben sie, dass sie Segen von Gott empfangen können. Oder beschweren sich, wenn ihr Leben nicht so läuft, wie sie es sich wünschen. Und das selbst in vielen Gottesdiensten wird die Predigt des Wortes Gottes ausgetauscht mit irgendwelchen Leckerbissen, mit irgendwelchen Formen, mit irgendwelchen Aktionen, die den Leib erfreuen oder die Gefühle anstacheln. Aber keine geistliche Gesinnung und keine Ehrfurcht vor Gott fördern. Uns nicht Gott nahe bringen, sondern nur unseren eigenen Leidenschaften, nur unseren eigenen Begierden nahe bringen. All das füttern, was sowieso schon in uns ist. Aber so können wir keinen Segen empfangen, wenn wir das Wort Gottes nicht aufrecht halten. Und so können wir keinen Segen klauen nach unserem eigenen Geschmack. Oder in der Evangelisation. Da wird eine seelische, emotionale, selbstgefällige Botschaft verkündet. Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Aber das Wort Gottes und sein Gebot und Sünde und was die Sünde verdient, es wird einfach ausgeklammert. Nee, das ist nicht nach unserem Geschmack. Wir wollen einen Leckerbissen präsentieren und nicht das Wort Gottes. Jetzt in der Adventszeit ist voll davon. Völlig leere Botschaft. Eine leere Botschaft. Nur gefüllt mit Gefühlen, mit Emotionen und allen möglichen süßen Leckerbissen. Aber daraus entstammt kein Segen. Daraus können wir keinen Segen von Gott klauen, wenn wir sein Wort verachten oder sein Wort übergehen und nur schauen, wie wir irgendwie Segen für uns beanspruchen können, entgegen dem, was Gott sagt. Wir wollen Segen, aber gegen den Willen und gegen das Wort Gottes. Und Freunde, so können wir keinen Segen bekommen. Das ist geistig blind und gottlos. Suche nicht den Segen Gottes nach deinem eigenen Geschmack, sondern suche den Segen Gottes nach seinem Wohlgefallen. Das allein ist gut und nützlich. Doch wir finden hier noch eine andere Form, wie Segen geklaut werden soll. Und das ist auch ziemlich offensichtlich. Zweitens, Gottes Segen nach meiner Strategie. Rebekka hat Isaak und Esau belauscht. Sie hat es mitgehört. Zeltdecken waren vielleicht nicht besonders dick. Und sie erzählt sofort ihrem Sohn Jakob davon und hat schon eine Strategie. Sie hat einen Plan, wie sie dafür sorgen kann, dass nicht Esau, sondern Jakob den Segen empfängt. Jakob soll sich einfach als Esau verkleiden und vortäuschen, er sei Esau. Da Isaak fast blind ist, könnte es klappen. Rebekka hat hier das Wort Gottes auf ihrer Seite. Und wahrscheinlich war das auch ein Ansporn dafür, dass sie diesen Plan Isaaks nicht dulden konnte. Nein, Gott hat mir gesagt, Gott hat geoffenbart, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Das, was Isaak vorhat, ist nicht recht. Doch obwohl sie das Wort Gottes achtet, gehen sie und Jakob auch begehen sie auch den Fehler, dass sie den Segen Gottes in unrechter Weise klauen wollen. Denn sie vertrauen auf ihre eigene Strategie, und um dafür Sorge zu tragen, dass Gottes Wort erfüllt wird. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Ich weiß, was Gott will, aber ich muss dafür sorgen, dass es auch klappt. Als Rebekka Jakob ihren Geheimplan erklärt, da hat Jakob Bedenken. Verständlicherweise, oder? Siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn, höre nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Jakob hat Sorge, er hat Angst. Sein Schauspiel könnte entdeckt werden. Er hat Angst davor, wie er dann in den Augen seines Vaters dasteht, wie der Vater über ihn denken würde. Wie einer, der Spott mit ihm treibt. Als würde er seinen Vater verhöhnen. Als würde er seinen Vater entehren. Aber dass er, ob er nun entdeckt wird oder nicht, in dem ganzen Plan Spott mit seinem Vater treibt, das scheint ihm gar nicht so sehr Skrupel zu bereiten. Es ist gar nicht so sehr dieses moralische Fehlverhalten, was er hier plant, sondern nur die Sorge, der Plan ist noch nicht sicher genug. Ich könnte noch entdeckt werden. Das ist das, was ihm Sorge bereitet. Und wie er in den Augen Gottes gesehen wird, dem nichts verborgen ist, darüber macht er sich keine Gedanken. Er sucht einen Segen von Gott und denkt überhaupt nicht darüber nach, wie Gott auf das sieht, was er tut. Er sagt, mein Vater könnte mich entdecken. Wie sehe ich dann in seinen Augen aus? Ja, er glaubt an das Wort Gottes. Er glaubt an die Offenbarung Gottes. Er glaubt, dass es der Wille Gottes ist, dass er gesegnet wird und nicht Esau. Aber er ist bereit, das fünfte Gebot zu übertreten, das Gott in die Herzen der Menschen geschrieben hat, du sollst Vater und Mutter ehren. Er ist bereit, es zu übertreten. Jakob gibt sich mit der Verkleidung zufrieden, nun fühlt sich sein Nacken und seine Hände so behaart an wie die seines älteren Bruders Esau, und er bringt einen Ziegenbraten zu Isaak. Kein Wildbraten, wie der es sich eigentlich gewünscht hatte, aber ein Ziegenbock so zubereitet, dass es fast genauso schmeckt wie der ersehnte Leckerbissen. Rebekka hat all ihre Künste eingesetzt und Jakob tritt mit diesem Leckerbissen in Isaaks Zelt. Doch, oh Schreck, der wird sofort misstrauisch. Wegen der Stimme. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte, mein Vater. Und er sagte, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Nach zwei Worten, mein Vater, wird Isaak schon unsicher, um wen es sich hier handelt. Und weil Isaak genauer nachfragt, fängt Jakob an zu lügen wie gedruckt. Seine ersten Worte, mein Vater, waren so ziemlich die einzigen Worte, die nicht gelogen waren in dieser ganzen Handlung. Ab dann verirrt sich Jakob in lauter Lügen. Und eine Lüge zieht die nächste nach sich. Da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Richte dich doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Lauter Lügen. Er war nicht Esau, er ist nicht der Erstgeborene. Er hat nicht getan, was Isaak zu ihm gesagt hat. Isaak hat überhaupt gar nicht zu ihm geredet. Es war kein Wildbret und es war auch nicht seins. Ein ganzer Schwall an Lügen. Jakob glaubt dem Wort Gottes, aber er übertritt das neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Isaak ist aber immer noch unsicher, trotz der so klaren, deutlichen Worte von Jakob, der sich als Esau tarnt. Und er wundert sich, wie der vermeintliche Esau so schnell ein Wildtier erlegen konnte. Und da antwortet Jakob, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. In dieser angespannten Situation will Jakob nun auch noch Gott zum Komplizen und Bürgen seiner Lüge machen. Es klingt besonders fromm, als wäre er Gott dankbar für das Gelingen, das er schenkt. Und das ist für gewöhnlich auch eine gute Sache, dass wir da, wo Gott Gelingen schenkt, ihm die Ehre geben. Aber es ist etwas komplett anderes, wenn ich den Herrn missbrauche für meine Lüge. Wenn ich ihm etwas zuschreibe, was er nicht getan hat. Und damit übertritt Jakob das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn nicht zu Nichtigem aussprechen. Ja, Rebekkas und Jakobs Eifer ist gut. Sie erinnern sich an das Wort Gottes und sie glauben, das ist der Wille des Herrn. Aber sie verrennen sich in lauter Sünden und Fehler. Durch ihre Strategie, wie sie dieses Wort Gottes erfüllen wollen. Sie glauben, sie müssten in ihrer eigenen Macht dafür Sorge tragen, dass Gottes Wort erfüllt wird und übertreten dabei viele andere Gebote Gottes. Nicht zu schweigen von all dem, was es auch auf persönlicher Ebene dort noch aufkommt. Wie Rebekka bereit ist, ihrem Mann zu hintergehen. Wie dort überhaupt keine Kommunikation stattfindet. Es gibt immer nur zwei, die miteinander sprechen. Nie die ganze Familie zusammen. Rebekka spricht nicht mit Isaak. Aber wenn eine Grenze erst einmal überschritten ist, dann ist die Frechheit fast maßlos. Und hier hat es keinen Halt mehr. Immer tiefer hinein geht er in diese Täuschung, in diesen Betrug. Jakob scheint von nichts mehr zurückzuschrecken, sondern er verläuft sich immer tiefer. Isaak bleibt aber skeptisch. Und er ruft Jakob immer näher. In diesem Text, immer näher soll er kommen, immer näher. Und der Verkleidete muss seinem Vater tatsächlich ganz nahe kommen. So nah, dass er ihn küssen soll. Wisst ihr, das ist die erste Erwähnung eines Kusses in der Bibel. Die erste Erwähnung. Und es ist ein betrügerischer, heuchlerischer, schändlicher Kuss. Ist das nicht traurig? Es gleicht dem Judas-Kuss, der weiter den treuen Jünger spielte, um mit einem Kuss seinen Herrn zu verraten im Garten Gethsemane. Nun, Isaak bleibt etwas verhalten, doch letztendlich schafft Jakob es, alle seine Sinne zu täuschen. Er fühlt die Ziegenfelle und hält sie für Esaus Hände. Er schmeckt das Ziegenfleisch und hält es für erjagten Wildbraten. Er riecht Esaus Kleidung, wie es nach dem weiten Feld riecht und glaubt, es ist Esau. Seine Augen haben schon keine Kraft mehr und nun vertraut er auch nicht mehr seinem Gehör, obwohl er doch eigentlich Jakobs Stimme heraushörte, nachdem Jakob noch einmal fest beteuerte, ich bin Esau. Also segnet Isaak, nicht Esau, sondern Jakob mit dem göttlichen Segen. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter, die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Hier erwähnt Isaak auch tatsächlich den Herrn als Segensgeber. Es ist ein Segen Gottes. Gott wirkt hier in diesem Segen. Obwohl Isaak dachte, er würde Esau segnen, lesen wir in Hebräer 11, dass Isaak durch Glauben in Hinblick auf das Zukünftige Jakob segnete. Dieser Segen, er beinhaltet all die Dinge, die Abraham zugesagt wurden. Das gesegnete Land, eine große und siegreiche Nachkommenschaft und die einzigartige Bedeutung für alle Nationen der Erde. Segen und Fluch misst sich an dieser Familie, ja, an dem einen verheißenen Nachkommen dieser Familie. Ja, der Segen gehörte von Anfang an Jakob. Gott hatte ihn auserwählt, nicht seinen Bruder Esau, schon vor der Geburt. Doch es war dennoch absolut verkehrt, wie Rebekka und Jakob sich den Segen auf betrügerische Weise durch Täuschung, durch Lüge, durch Gotteslästerung und Entehrung des Vaters aneignen wollten. Die Fehler Isaaks entschuldigen nicht die Strategie Rebekkas und die Sünden Jakobs. Freunde, vermutlich wird keiner von uns versuchen, in so einem schauspielreifen Verkleidungsstück den Segen zu klauen. Aber das bedeutet nicht, dass es uns keine konkrete Warnung ist. Wir sind schnell voller Eifer, wenn wir zu der Meinung kommen, das hat Gott gesagt, das hat Gott bestimmt, hier sind wir im Recht. Und wir gehen einfach diesen Weg, weil Gott mit uns ist, weil Gottes Wort für uns ist. Wir gehen diesen Weg und nichts kann uns aufhalten. Und wenn irgendjemand oder irgendetwas dagegen spricht, dann stürmen wir dem entgegen und denken, wir wissen, wie wir Gottes Wort aufrechterhalten. Es geht nur nach unserer Strategie. Es geht nur nach unseren Methoden. Wir sind hier auf Gottes Seite. Und deswegen ist es richtig, was wir tun. Aber wisst ihr was? Wir verlaufen uns viel zu schnell. In lauter Sünden. Gerade dann, wenn wir meinen, in einem falschen religiösen Eifer Gott zu dienen. Wenn wir so überzeugt sind von unserer Auslegung des Wortes Gottes, dass wir überhaupt nicht mehr über unsere Methoden, über unser Verhalten nachdenken. Es mag sein, dass du im Recht bist mit dem, was du sagst, dass du die Prinzipien des Wortes Gottes richtig auslegst und trotzdem, dass du sie völlig falsch anwendest und gebrauchst. Dass du in deinem Eifer, das Wort Gottes zu erfüllen, vielfach das Wort Gottes übertrittst. Das ist das, was bei Jakob und Rebekka hier geschieht. Und davor ist es für uns eine Warnung. Ja, wir haben das Wort Gottes. Und wir sollen es studieren. Und wir sollen daran festhalten. Und wir werden aufgerufen, dem zu gehorchen. Aber das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Wenn wir in einer Sache eine Erkenntnis haben und sagen, das ist der Wille Gottes, berechtigt uns das nicht, alle anderen Prinzipien und Mahnungen des Wortes über Bord zu werfen. Wir denken, wir kämpfen für Gott, dabei vertrauen wir mehr auf unsere eigene Kraft, auf unsere Strategie, auf unsere Methoden, auf unsere Sichtweisen, als auf Gott. Gott hat geoffenbart, was er tun will, aber nicht immer, wie er es bewirkt. Er hat nicht immer geoffenbart, auf welche Weise er es erfüllt. Und wir Christen, wir sind schnell dabei, alles eigenmächtig auszufüllen und das, wo die Bibel nicht klar ist, zu sagen, naja, es geht nur auf diese Weise. Ich weiß ganz genau, diese 10 Schritte kommen dazwischen. Und jetzt kann mich hier keiner aufhalten. In unserem Eifer wollen wir Gottes Auftrag erfüllen. Aber wir stehen in Gefahr, dabei kindisch und heuchlerisch zu werden. Geben ein schlechtes Zeugnis für den Herrn ab. Wir machen unsere Auslegung und unseren Weg dem Wort Gottes gleich. Als wäre unsere Strategie und unsere Methode die einzige Weise, wie dieses Wort Gottes erfüllt werden kann. Und wir verurteilen und wir schmähen alle, die es anders sehen oder Kritik äußern. Wir rechtfertigen, verbissen alle unsere Fehler und Mängel auf dem Weg. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Gottes Segen ist nicht abhängig von unserer verbissenen Vorstellung, von unserer kurzsichtigen Strategie. Gott ist nicht abhängig von unserer Kraft und auch nicht von unserer Weisheit. Alle 4 Beteiligten hier versuchen, Gott die Befugnis und die Kontrolle über den Segen zu klauen. Alle 4.
mal durch eigenen Willen.
Ich will den Segen Gottes, aber nach meinem Geschmack und mal durch Eigenmächtigkeit. Ich weiß, wohin der Segen Gottes gehört und ich erfülle ihn nach meiner eigenen Strategie, in meiner eigenen Kraft. Ich sorge dafür, dass es zustande kommt. Und alle vier Personen sind aus uns hier eine erschreckende Warnung. Auf keinem dieser Wege sollen wir den Segen Gottes suchen. Keiner dieser Wege ehrt Gott, den Segensgeber. Und die weitere Geschichte Jakobs macht es absolut deutlich, wie sehr Gott an ihm arbeiten muss, bis er lernt, was es heißt, Segen von Gott im Glauben zu empfangen. Er empfängt ihn als ein gebrochener Mann. Als ein gebrochener, demütiger Mann. Ich möchte ein paar Anwendungen geben. Zum einen, glaube an den Segensbringer. Wir erhalten den Segen Gottes weder durch unseren eigenen Willen noch durch unsere eigene Macht und List. Wir können nicht durch unsere guten Werke oder durch irgendwelche Leckerbissen, die wir präsentieren oder indem wir uns besser darstellen, als wir sind, wir können den Segen Gottes nicht verdienen. Wir können ihn uns nicht erarbeiten, wir können ihn uns nicht erkaufen, wir können ihn uns nicht erhandeln. Sondern Gott hat bestimmt, dass der eine Nachkomme der Verheißung, in dem alle Nationen gesegnet werden sollen, Jesus Christus, den vollen Segen Gottes für die Menschen bringt. Und zwar, indem er die Nähe Gottes in diese Welt bringt. Er wird Immanuel genannt, Gott mit uns. Durch Jesus erhalten wir Frieden mit Gott. Dass Gott sich über uns freut und wir nicht länger seine Feinde sind. Dass all unsere Sünden, unsere Lügen und unser Betrug vergeben werden kann. Wir empfangen den Heiligen Geist Gottes, der in uns wohnt und unsere ganze Einstellung verändert und heiligt. Jesus bewahrt uns bis zum Tod und schenkt uns das ewige Himmelreich, wovon Kanaan nur ein kleiner Vorschatten war. Aller Segen ist letztendlich mit Christus verbunden, dem Gott, der uns nahe kommt. Aber in gewisser Weise zeigt uns unser Bibeltext eine Art Zerrbild von dem eigentlichen Weg zum Segen. Es ist fast wie eine Analogie, die wir hier als Illustration verwenden können. Denn Jesus wird der Erstgeborene genannt. Er ist der Erstgeborene, der den vollen Wohlgefallen des Gottes, des Vaters genießt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Jesus ist der eine Erstgeborene. Und wir Sünder, wir haben eigentlich keinen Segen verdient. Christus hat allen Segen verdient, all das Wohlgefallen des Vaters. Aber wir haben keinen Segen, keine Gunst Gottes verdient. Aber wir dürfen zu Gott, dem Vater, treten. Und zwar, wie? Gekleidet in dem Gewand der Gerechtigkeit Christi, des Erstgeborenen. Und das Opfer Jesu ist ein duftender Wohlgeruch vor dem Vater, dass wir, worauf wir einen Anspruch haben dürfen, in der Begegnung mit Gott. Er riecht den duftenden Wohlgeruch des Schlachtopfers Jesu, sodass wir den Vater begegnen dürfen. Die Bibel sagt, wir sind in Christus. Wir haben Christus angezogen durch den Glauben. Und wisst ihr, in dieser Weise treten wir vor dem Vater, dass wir all die Liebe und all den Segen erfahren, den Jesus, der Erstgeborene, verdient und erworben hat. Das ist das Evangelium. Nein, das ist keine Täuschung des Vaters. Gott ist nicht blind. Es war der Plan des Vaters. Deswegen ist diese Geschichte nur ein Zerrbild. Es war der Plan des Vaters, damit du und ich Segen empfangen können. Dass wir uns kleiden sollen in das Festgewand unseres älteren Bruders, des Erstgeborenen, Jesus Christus, der sich nicht schämt, unser Bruder genannt zu werden. Und wir dürfen in ihm vor den Vater treten und all den Segen Gottes empfangen. Und dazu ist Jesus gestorben und auferstanden, damit wir in ihm den Segen Gottes empfangen. Und erinnert ihr euch, wie Rebekka unbesonnen Jakob verspricht, sie würde den Fluch übernehmen, sollte der Betrug auffliegen? Rebekka hätte es wohl kaum erfüllen können. Aber Jesus Christus, der Segensbringer, er ist tatsächlich gekommen, um für die erwählten Sünder den Fluch der Gottesferne und des Zornes zu tragen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?", rief er am Kreuz in Finsternis, damit wir Gott nahe treten können in sein Licht. Er starb am Kreuz an unserer Stelle den Tod des Gottlosen, damit wir an seiner Stelle in Gottes Nähe und Segen treten dürfen. Ja, er ist der, der den Fluch auf sich genommen hat und der uns die Kleider des Heils schenkt. Und so kann der Vater zu dir sagen, wenn du glaubst an Christus und in Christus dem Vater nahe kommst: Du bist mein Kind. An dir habe ich Wohlgefallen. Bleib in meiner Nähe. Wisst ihr, dieser Segen ist das, was wir brauchen. Dieser Segen ist das, was jeder Mensch braucht. Und wir versuchen es an allen möglichen Stellen zu klauen, aber das ist der Segen, den wir brauchen, dass wir in Christus zum Vater treten können und der Vater uns sagt: Du bist mein Kind. Ich freue mich an dir. Bleib in meiner Nähe. Meine Gnade genügt dir. Vertraue diesem Segensbringer. Vertraue Jesus Christus. Nicht deinen Gefühlen, noch deiner Strategie, weder deinem Verstand noch deiner Kraft. Bekenne deine Sünden. Sei kein Heuchler. Verkleide dich nicht unter irgendwelchen falschen Werten. Bekenne deine Sünden. Tritt zu Jesus und er allein kann dich kleiden in den Gewändern des Heils und dich vor den Vater bringen. Und zweitens, vertraue auf Gottes Willen und Macht. Rebekka und Jakob meinten, sie müssten Gott helfen, sein Wort zu erfüllen, als wäre es von ihnen abhängig. Dabei hätte Gott Isaak niemals erlaubt, Esau zu segnen. Was für eine Vorstellung, dass Gott auf der einen Seite etwas sagt und nicht in der Lage ist, es zu erfüllen. Gott lenkt alles in seiner Vorsehung, vom Kleinsten bis zum Größten. Und oft gebraucht er Menschen und gewöhnliche Mittel. Aber er kann auch ohne sie und über sie hinaus wirken. Er erfüllt seinen Willen sogar gegen den Willen des Menschen. Er ließ nicht zu, dass Bileam fluchte, sondern er musste segnen. Wie viel mehr hätte er Isaak daran hindern können, den Falschen zu segnen? Wir sollen uns gebrauchen lassen für das Werk des Herrn. Aber niemals so stolz und selbstverliebt sein, dass du denkst, der Segen des Herrn ist allein von dir abhängig. Vertraue dem Willen und der Macht Gottes. Vertraue darauf, dass das, was er zusagt, es erfüllt. Und wenn er dich gebraucht, dass er es tut in einer Weise, die übereinstimmt mit seinem Wort. Was er zusagt, das erfüllt er. Er braucht weder unsere Strategie und schon gar nicht unsere Sünden, um sein Wort zu erfüllen. Niemals, auch nur eine Sekunde, ist ihm die Zeit und Weltgeschichte aus den Händen gerutscht. Und drittens, wachse in der Christusähnlichkeit. Isaak wurde skeptisch, denn Jakobs Stimme passte nicht zu seinen Händen. Und das ist immer da, wo wir nur etwas spielen. Hier passt etwas nicht zusammen. Die Bibel nennt es Heuchelei. Das heißt so viel wie Schauspiel. Aber wenn wir wirklich mit Christus verbunden sind, wenn sein Geist uns erneuert, dann können wir darin wachsen, dass unser Reden und unser Tun zusammenpassen. dass nicht nur unsere äußerlichen Werke christlich scheinen, aber unser Reden völlig verdorben oder umgekehrt. Lasst uns in allen Stücken wachsen in der Heiligung, dass der Geist Gottes unsere Gesinnung erneuert, sodass das, was wir reden, das, was aus unserem Mund kommt und das, was wir tun, das, was wir mit unseren Händen tun, dass es übereinstimmt und auf Christus weist. Und zuletzt, bedenke die Konsequenzen der Sünde. Wenn wir dieses Kapitel lesen, könnte man denken, oh, Jakob war erfolgreich. War vielleicht nicht alles ganz vorbildhaft, aber letztendlich hat er doch das bekommen, was er wollte. Ist es nicht so, dass der einfach, der ein bisschen dreist ist, der ein bisschen mit seine Ellbogen zu gebrauchen beweist, dass er am Ende eben doch der Gesegnete ist? Ist es nicht so, dass Jakob genau das bekommen hat, was er wollte? War er nicht erfolgreich? Nun, er hätte den Segen Gottes durch Gottes Souveränität bekommen. Das war nicht seine Leistung. Ganz ohne seine List hätte er den Segen Gottes empfangen. Daran besteht gar kein Zweifel. Gott hat es schon angekündigt vor der Geburt. Doch obwohl Jakob gesegnet wurde und auch gesegnet blieb, hat seine Sünde Konsequenzen. Und die weitere Geschichte offenbart es. Ich will nur ein paar Beispiele geben. Er musste einiges von dem ernten, was er gesät hat. Jakob, der listenreiche Betrüger, er wurde auf seiner Hochzeit betrogen. Wisst ihr warum? Anstatt Rahel zu heiraten, verkleidete sich ihre ältere Schwester Lea als Rahel und lag in der Hochzeitsnacht in seinem Bett. Und er heiratete sie blind. Und er wurde mehrfach von seinem Schwiegervater Laban betrogen, um seinen Arbeitslohn, um das, was er bekommt als Herde, um seine Familie zu erhalten, wann er ziehen kann. Schließlich wird er sogar von seinen eigenen Söhnen betrogen, die den Mantel seines Lieblingssohnes nahmen und ihn in das Blut einer geschlachteten Ziege tauchten und sagten und vortäuschten, sein Sohn Josef ist gestorben. Jakob, der seinen Bruder und Vater betrog, wurde selbst sein Leben lang Opfer von Betrug seiner nächsten Angehörigen, seiner eigenen Familie. Bedenke, deine Sünde hat Konsequenzen. Vielleicht siehst du es noch nicht in dem Moment. Vielleicht bist du noch gerade in dem Jubel und sagst, ich war vielleicht nicht alles vorbildlich, aber ich habe geschafft, ich habe bekommen, was ich wollte. Oh, bedenke die Konsequenzen deiner Sünde. Jakob blieb Gesegneter. Aber ich glaube, er vergaß keinen einzigen Tag seines Lebens die Konsequenzen seiner Sünde von diesem Tag. Selbst wenn du ein Gesegneter des Herrn bist, nehme die Sünde niemals leichtfertig. Und selbst wenn du ein richtiges Motiv hast und selbst wenn es dir tatsächlich um das Wort Gottes geht, nehme Sünde niemals leichtfertig. Auch wenn du ein gutes Ziel hast, hebe nicht nur das Wort Gottes hoch, sondern sei auch ein vorbildlich in deinem Reden und in deinem Handeln zur Ehre des Herrn. Amen.